SWR 2 Wissen.
Nieselregen und ein böiger Wind. Ein Tief aus dem Nordwesten bringt das übliche graue Beringseewetter nach Dutch Harbor, der Hafenstadt auf der Aleuteninsel an Alaska. Nebel liegt über gestapelten Containern am Hafen. Auto- und Maschinenwracks rosten in Mulden am Straßenrand. Jetzt im Sommer wächst Gras auf den Autowracks. Aber eigentlich erhöht all dies noch den abseitigen Charme eines Ortes, an dem ohnehin nur eines zählt: Fisch. Und seit 30 Jahren ist es vor allem ein bestimmter Fisch, der in Massen aus der Beringsee geholt wird. Der Pollack, der bei uns irreführenderweise Alaska-Seelachs heißt. Für Frank Kelty, Analyst für die natürlichen Ressourcen, ist der Pollack ein Geschäft mit großen Zahlen.
The pollack is very important to the United States, Alaska and especially on Dutch Harbor on Alaska.
Pollack ist sehr wichtig für die USA, Alaska und besonders Dutch Harbor auf Analaska. Es ist unser wichtigstes Fischereiprodukt. Die Quote für dieses Jahr liegt bei 1,26 Millionen Tonnen, den Golf von Alaska nicht mitgerechnet. Hier stehen drei große Fischfabriken. Sie verarbeiten etwa 30% der Menge, die in der Beringsee gefangen werden. Der Wert allein des hier verarbeiteten Fisches beträgt mehr als $1 Milliarde. Wir fischen hier knapp 9 Monate im Jahr und das ist wichtig für die Wirtschaft, die Jobs und die Steuern für die Gemeinde. Wir sagen stets, der Pollack ernährt die Welt.
Die Heimat der Fischstäbchen. Dutch Harbor auf den Aleuten. Von Ingrid Norbu.
7:50 is the time. Good morning in Alaska. Hope you're having a great Wednesday morning.
Der Wetterbericht bei Radio an Alaska verspricht keine Besserung. Dutch Harbor liegt auf einer der 200 heute meist unbewohnten Aleuteninseln. Diese Kette von Vulkanen erstreckt sich von der Spitze der Alaska-Halbinsel rund 1800 Kilometer Richtung Westen bis nach Russland. Hier im Nordpazifik trifft eine milde Meeresströmung aus dem Westen auf die kalte Beringsee, die Regen, Stürme und viel Nebel bringt.
Draußen ist es etwas neblig. Die Temperaturen liegen bei 7 Grad Celsius. Der Wind kommt von Norden mit 30 Kilometern in der Stunde. Es kann auch ein bisschen wilder werden. Die Sicht beträgt 13 Kilometer. Vereinzelte Wolken bei 30 bis 120 Metern und die Wolkendecke bei 300. Aber egal, machen Sie was draus. Carpe diem.
Die Gemeinde Analaska ähnelt mit der Ansammlung kleiner Holzhäuser entlang zweier ungeteerter Straßen immer noch einem Dorf. Über eine Brücke gelangt man in die Hafenbereiche in mehreren Buchten. Zwei Supermärkte, zwei Kneipen und ein riesiges Hotel verstecken sich zwischen den Anlegern, den Fabrikhallen und der Ansammlung leerer Container. Frank Kelty ist ein großer, schwergewichtiger Mann von 65 Jahren. Seit 44 Jahren lebt er auf der Analaska und es ist anzunehmen, dass ihn hier jeder kennt. Dennoch musste er den Manager der Fischfabrik um Erlaubnis fragen, ob wir überhaupt zum Interview dort stehen dürfen. Fotos sind streng verboten. Frank Kelty erzählt, dass der Pollack in Schwärmen unterwegs ist, sogenannten Schulen. Die einzelnen Jahrgänge mischen sich angeblich nicht. Das heißt, junge Fische schwimmen nicht mit älteren zusammen, was den Beifang verringert.
It's done by trawling and we call it midwater trawling. Pollack sometimes are most of the time are in the middle of the water.
Die Schleppnetze holen den Pollack aus dem mittleren Wasserbereich, manchmal aus der Tiefsee. Die gesamte Biomasse beträgt 3 Milliarden Tonnen. Wir fangen aber nur 14-15% davon. Dadurch ist es eine stabile Fischerei, ohne große Höhen und Tiefen. Und das nun schon seit den 1970er Jahren.
In großen gelben Boxen wird der Fisch mit Gabelstaplern von den Booten am Kai in die Fischfabrik gefahren. Der Pollack ist olivgrün bis braun und trägt am Kopf die charakteristischen Bartfäden der Dorsche, zu deren Familie er gehört. Mit dem Lachs ist er nicht verwandt, obwohl er im deutschsprachigen Raum als Alaska-Seelachs bezeichnet wird. Aufgespürt werden die Fische durch ein Sonar an Bord der Trawler. Mit Schleppnetzen werden sie dann zu Hunderttausenden aus dem Wasser geholt. Am einen Ende sind die Netze 100 Meter weit geöffnet. Nach etwa einem Kilometer Länge schrumpft der Durchmesser des Netzes auf wenige Zentimeter. Für den Pollack gibt es darin kein Entkommen. Zerquetscht durch die schiere Masse, erstickt durch den fehlenden Druckausgleich zwischen der Meerestiefe und der Oberfläche, zerplatzt seine innere Schwimmblase beim Auftauchen. Das Fleisch des Pollack ist nicht sehr fest und deshalb muss er innerhalb kurzer Zeit verarbeitet und tiefgefroren werden, um überhaupt genießbar zu sein.
Der Fisch muss innerhalb von 3 Tagen an Land gebracht werden. So lange wird er in gekühltem Seewasser aufbewahrt. Manche Boote bringen den Pollack an Land. Es gibt aber auch Fabrikschiffe, die ihn gleich an Bord verarbeiten. Das macht etwa die Hälfte der erlaubten Fangmenge aus.
Die Fabrikhallen an Land dürfen während der Verarbeitung nicht betreten werden. Doch aus den Hallen lärmt und dampft es. Und es stinkt nach Fisch. Container warten, passgenau in Öffnungen der Hallen gefahren, auf das fertige Produkt. Lastwagen bringen sie zu den Schiffen, die in der Bucht warten. Und ab geht es in die große, weite Welt. Es gibt viele Gründe dafür, warum der Pollack zum beliebtesten Fisch nicht nur der Deutschen wurde. Mit seiner schieren Biomasse übertrifft er nicht nur alle anderen Fische in der Beringsee, er ist auch äußerst vielseitig bei der Verarbeitung.
Eine der größten Fischfabriken hier in Dutch Harbor stellt Surimi her. Ein Fischbrei, für den das Fleisch von den Gräten gelöst, mit einigen Zutaten vermischt und zu einem Block gefroren wird. Dieses Produkt geht nach Japan oder die übrigen USA. Dort werden daraus dann Krabben- und Krebsimitate hergestellt. Daneben gibt es die Industrie, die Pollack-Filets für Fisch-Sandwiches für die Fastfood-Ketten zu Blöcken presst und einfriert. Davon geht auch einiges nach Europa, die dann das Produkt in die Form bringen, die sie bevorzugen.
Zum Beispiel Fischstäbchen. Ein genormtes Produkt von exakt 30 Gramm. 10,5 Gramm davon sind Panade. Aus einer Tonne gepresstem, tiefgefrorenen Block Pollackfleisch werden genau 46.872 Fischstäbchen herausgesägt. Aber auch aus den Resten des Fisches lässt sich noch etwas machen.
Wir sammeln den Rogen, Teile des Magens und die Gräten werden zu Fischmehl verarbeitet, das dann in Krabbenfarmen verfüttert wird. Es gibt auch noch andere Produkte. Wir verwerten fast den ganzen Fisch.
Friday, partly sunny. There's the little bright patch in the forecast. Patchy fog, isolated showers in the afternoon, highs in the 50s, around 50s, I should say.
Im Sommer zeigt sich das Wetter immer noch von seiner besseren Seite. Aber im Winter ist es harsch und stürmisch, erzählt Richard Steiner. Er war bis zu seiner Pensionierung Professor für Meeresbiologie an der Universität Anchorage.
Die südliche Beringsee und die Aleuten bilden nur wegen der enormen Stürme im Winter ein solch produktives Ökosystem. Sie wirbeln das Wasser auf. Dadurch gelangen Nährstoffe an die Wasseroberfläche, die anderswo so nie auftauchen. Dieses Phyto- und Zooplankton ernährt Fische, Muscheln und Meeressäuger. Sie alle hängen davon ab. Es handelt sich mit Sicherheit um eines der produktivsten Systeme der Weltmeere, vergleichbar mit der Antarktis im südlichen Pazifik. Dieses reiche Ökosystem lockt Zehntausende von Meeressäugetieren und Millionen von Seevögeln zu den Aleuten und in die südliche Beringsee, die sich hier vermehren und ihre Jungen füttern.
Dieses Phänomen, das sich nach Stürmen Millionen von Fischen und Seevögel über das hochgespülte Plankton hermachen, wird auch die Magie der Aleuten genannt. Das turbulente Wetter, das diesen Fischreichtum hervorbringt, schafft auch moderne Helden. Fischer in der Beringsee. Das ist der gefährlichste Job der Welt. Jedenfalls in den Augen von Lou Boone.
Fishing in the Bering Sea is 7 times that of a coal miner. The mortality rate is 20 times.
In der Beringsee zu fischen ist 7-mal gefährlicher als in einer Kohlegrube zu arbeiten. Die Todesrate liegt 20-mal höher als im nationalen Durchschnitt. Ein harter Job. Man kann sich verletzen, ermüden. weil der Arbeitstag mitunter sehr lang ist. Das Gehirn schaltet dann teilweise ab und trifft nicht unbedingt richtige Entscheidungen. Dazu kommen die objektiven Gefahren der See, die mit einer Höhe von 7 bis 10 Metern übers Deck fegen kann. Man ist müde und hungrig und es ist kalt. Und das geht schon länger, als man sich erinnern kann. Dann nimmt man seine Umgebung irgendwann nicht mehr wahr. Es war mein härtester Job im Leben. Ich kannte weder Alaska noch die Fischindustrie und entschied mich, so lange zu bleiben, bis ich mich damit arrangiert hatte und sicher war, niemand hält es länger durch als ich. Ich weiß, was harte Arbeit bedeutet und ich kann sie leisten.
Wie zur Zeit der industriellen Revolution verrichten Menschen an Bord der Fischerboote im Beringmeer schmutzige, monotone und gefährliche Arbeiten, oft bis zur totalen Erschöpfung. Eine Menschmaschine, die nur noch funktioniert bis zum nächsten Aufladen der Batterien, Essen und Schlaf. Natürlich zählt nicht allein die physische Herausforderung, den Fisch aus der stürmischen See zu holen.
Ich habe eine Zeit lang etwa 8 Monate im Jahr in der Beringsee gefischt, meist im tiefsten Winter, denn im Sommer gibt es dort nicht wirklich viel Fisch. Ich war damals hinter dem Geld her. Es geht um Gier. In der Beringsee entwickelt man keine Liebe zum Meer, bestimmt nicht. Dafür begibt man sich besser zu den Virgin Islands. Die Liebe zum Fisch, zum Geld, treibt einen an. Das ist die Motivation. Aber nach einer Weile stellt man fest, dass dies ein Lebensstil geworden ist. Und wenn man wählen kann, weiß man, ewig mache ich das nicht weiter. Denn ein Vergnügen ist das nicht.
Seit einigen Jahren arbeitet Lou Boone nun als Steuermann auf einer der staatlichen Fähren, die entlang der amerikanischen Westküste in Alaska unterwegs sind. Zunächst wegen des Geldes kam auch Shirley Marquardt vor 35 Jahren auf die Aleuteninsel an Alaska. Heute ist sie Bürgermeisterin.
Gleich nach der High School kam ich nach Dutch Harbor, um in der Fischindustrie zu arbeiten. Ich wohnte in Seattle. Mein Vater war bei der Küstenwache. Damals in den 80er Jahren suchte man sich, wenn man dort aufwuchs, einen Job in Alaska, arbeitete eine Saison in der Lachsindustrie, verdiente viel Geld, hatte viele Freunde, trank ein paar Bier und ging wieder nach Hause und zur Schule. Ich kehrte aber nicht mehr nach Seattle zurück, weil ich der Schönheit der Insel erlag.
Shirley Marquardt ist heute Anfang 50. Die halblangen braunen Haare hat sie im Nacken zusammengebunden. Sie blickt aus dem Fenster ihres Büros im Rathaus von Analaska auf das Grün der baumlosen Vulkaninsel, halb in Nebel gehüllt. Und sie nennt einen zweiten Grund, warum sie auf die Aleuteninsel gekommen ist. Harte Arbeit.
And I fell in love with a place that as a young woman.
Ich verliebte mich in diesen Ort, weil ich als junge Frau jeden Job bekam. Niemand sagte zu mir, das kannst du nicht. Zum Beispiel Kran fahren, Krabbenkörbe abladen, schweres Gerät manövrieren mit 35 Tonnen, Container bewegen, das wollte ich. Ich war ja nicht nach Alaska gekommen, um hinterm Schreibtisch zu sitzen. Ich wollte draußen sein. Alles war auf Männer zugeschnitten, sehr schwierig, aber die sagten, wenn du denkst, du kannst das, dann zeigen wir dir das. Ich fuhr zur See, lenkte einen Kran und entlud Krabben, ging 4 Stunden schlafen und arbeitete wieder 24 Stunden. Der härteste, aber auch der beste Job meines Lebens.
Wie viele Zugereiste aus den Lower 48, wie hier allgemein die übrigen amerikanischen Bundesstaaten genannt werden, nennt auch Shirley die große Abgeschiedenheit der Insel als etwas, was sie von Anfang an faszinierte. Selbst Anchorage, die größte Stadt Alaskas, liegt 2000 Kilometer von Dutch Harbor entfernt. Warum ausgerechnet Dutch Harbor zum Zentrum der amerikanischen Fischindustrie wurde, ist eine lange und facettenreiche Geschichte. Die Schrecken des Wetters und die Abgelegenheit verhinderten bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, dass jemand den Ureinwohnern der Aleuten die guten Fanggründe streitig machte. Bis russische Händler die Jagd auf Seeotter mit gewaltigen Gewinnen betrieben und dabei nicht nur die Otter, sondern auch einen großen Teil der Urbevölkerung ausrotteten. 1768 kamen sie nach Dutch Harbor, wie sie den natürlichen Hafen nannten, weil sie dachten, dass Niederländer als die ersten Europäer dort gelandet seien. 1867 ging die mittlerweile als wertlos angesehene Beute Alaska vom russischen Zaren gegen eine Zahlung von rund 7 Millionen $ an die Vereinigten Staaten über. Im Juni 1942 warfen japanische Kampfflugzeuge Bomben auf Dutch Harbor. Mit diesem Angriff wurde die Kriegsfront im Pazifik erweitert und die Schlacht um die Aleuten eingeläutet. Die Trümmer eines Forts des amerikanischen Militärs mit mehr als 100 Gebäuden erinnern bis heute daran. Die Urbevölkerung, die damals noch mehrheitlich die Insel bewohnte, wurde evakuiert. Harriet Hope war zu diesem Zeitpunkt 5 Jahre alt.
Well, all of the Aleuts in this area were evacuated.
Alle Aleuten dieser Gegend wurden mit einem Vorlauf von 24 Stunden unterrichtet, dass sie irgendwo hingebracht würden. Niemand wusste Genaueres. Das geschähe zu unserem Besten, hieß es. Meine ganze Familie betraf das, außer meinen Vater, der war Weißer. Wir durften nur einmal Kleidung zum Wechseln mitnehmen, keine Haushaltsgegenstände. Wir hatten überhaupt nichts.
4 Jahre lang waren die Ureinwohner von Analaska in einer leeren Konservenfabrik, 2000 Kilometer weiter im Südosten interniert, in einer fremden Umgebung mit dichten Wäldern und wilden Tieren, so ganz anders als auf den Aleuten. Das Militär hinterließ neben den Trümmern ein Straßennetz, einen Flughafen und einen gut ausgebauten Tiefseehafen. Ein idealer Standort für die aufkommende Fischindustrie. Während der 1970er Jahre war es noch die Königskrabbe, die in Massen in der Beringsee gefangen werden konnte. Der Boom löste auf der kleinen Aleuteninsel einen ersten maritimen Goldrausch aus und verwandelte Dutch Harbor dabei auch in eine Alkohol- und Spielhölle. Als nur noch wenige Königskrabben gefangen werden konnten, musste der weniger glamouröse Pollack helfen, die Wirtschaft in Gang zu halten. Frank Kelty.
Die Fischindustrie entwickelte sich erst in der Mitte der 1970er Jahre mit dem Magnusson-Stevens-Gesetz, mit dem wir unsere Hoheitsgewässer von 3 auf 200 Meilen ausdehnten. Das erlaubte uns, den Fischfang um Alaska zu kontrollieren. Den ausländischen Fischerflotten sagten wir im Grunde, wenn ihr Pollack fangen wollt, bringt eure Technik für die verarbeitende Fischindustrie und euer Scheckbuch, um den Fisch von Alaska und unseren amerikanischen Firmen zu kaufen.
Die Steuern, die die Fischindustrie hier zahlt, sind eher niedrig, erklärt Frank Kelty. Verteilt auf wenige Bewohner scheint es zu reichen.
Es gibt eine lokale Fischsteuer von 2% auf alles, was die örtlichen Fischfabriken hier von ihren Booten geliefert bekommen. Die fischverarbeitende Industrie zahlt 3% auf ihre Produkte an den Staat Alaska. Und wir bekommen davon die Hälfte. Unsere Mehrwertsteuer liegt bei 3%. Wir verkaufen im Jahr 50 bis 60 Millionen Gallonen Diesel. Das bringt uns fast 9 Millionen Dollar im Jahr. Die Fischsteuer vermutlich 15 Millionen. Man hört gerade einen Containertransporter im Hintergrund. Das ist der Klang des Geldes, pflegen wir zu sagen.
You can hear the container traffic in the background. That's the sound of money, we used to say.
Den Aufstieg der Gemeinde Analaska und von Dutch Harbor hat Frank Kelty persönlich miterlebt.
Wir sind von einem schläfrigen Dorf mit 400 Einwohnern zum Fischereihafen Nummer 1 der Vereinigten Staaten aufgestiegen, mit 800 bis 900 Millionen Tonnen angelandetem Fisch jährlich, im Steuerwert von 200 Millionen und mehr. Jetzt sind wir eine Stadt von 4.700 Bewohnern mit einer starken Wirtschaft. Wir haben ein Museum, eine Bibliothek und großartige Schulen. Alles Annehmlichkeiten einer viel größeren Gemeinde.
Doch hat die Grundlage dieses Booms, die Fischerei in der südlichen Beringsee, auch eine Zukunft? Professor Rick Steiner ist skeptisch. Der Meeresbiologe, der verschiedene Umweltorganisationen unterstützt, hält die intensive Fischerei für eine Bedrohung des Artenreichtums.
Das betrifft die Meeressäuger rund um die Aleuten und die südliche Beringsee. Dazu gehören der Stella Seelöwe, verschiedene Robbenarten und der nordpazifische Right Whale, der auch Nordkaper genannt wird. Davon gibt es nur noch 30 bis 40 Exemplare. Auch viele Seevögel verschwinden, wie Alke, die Dreizehenmöwe und einige Fisch- und Muschelarten. Zudem gingen die Bestände an Königskrabben und Garnelen in den letzten 20 bis 30 Jahren unter dem gegenwärtigen Management dramatisch zurück.
Stainer fordert deshalb, die US-Regierung solle die gesamte Kette der Aleuten mit dem südlichen Beringmeer bis hin zur Bristol Bay im Osten unter Schutz stellen. Insgesamt 750.000 Quadratkilometer.
We have proposed the federal waters, which is 3 miles to 200 miles offshore in the Aleutian.
Wir haben vorgeschlagen, dass die Gewässer von 3 bis 200 Meilen vor den Aleuten dauerhaft ab dem Winter 2014/15 als marines Schutzgebiet durch die Bundesregierung in Washington geschützt werden, scheiterten aber an den Gegnern eines solchen Schutzgebietes hier in Alaska. Nun schlagen wir vor, dass Präsident Obama, ehe er sein Amt verlässt, das Gebiet zum marinen Naturdenkmal erklärt. Das kann er tun, auch ohne den Kongress und auch gegen die politischen Begehrlichkeiten hier in Alaska.
Pollack gibt es noch genug in der Beringsee, heißt es. Bürgermeisterin Shirley Marquardt ist dagegen, dass Washington die Aufsicht über die Meereszone übernimmt.
Ich weiß überhaupt nicht, warum Washington uns plötzlich zum Schutzgebiet erklären soll, denn das wird die Wirtschaft auf der Insel zerstören. Wenn man nicht frei schalten und walten kann, wenn kein Geld mehr reinkommt, ach, was heißt Geld? Es geht auch um den Stolz und den Respekt für die Fischer, die hier seit Generationen fischen. Wir haben bereits bestimmte Arten der Schleppnetzfischerei verboten, um die Umwelt zu schützen. Alles ist in Ordnung hier. Hier versteht niemand, warum jemand, der keine Ahnung hat, von der amerikanischen Ostküste aus die Aleuten schließen will, um alles perfekt zu halten. Nein.
Dutch Harbor wandelt sich ständig. Unterwegs mit Frank Kelty in der Captain's Bay. Ein Teil des Hafens, der immer größer zu werden scheint, je weiter man die Uferstraße entlangfährt.
Die Ölindustrie lässt sich nun hier nieder. Shell hat Schiffe hier, um die Ölsuche in der Tschuktschen und der Beaufortsee zu unterstützen. Das alles neben der Fischerei. Dies hier ist Land der Ureinwohner. Die haben es an die Schiffsindustrie hier vermietet. Hier ist sicher die Security unterwegs. Die machen sich Sorgen wegen Umweltschützern, die auftauchen könnten. Ich wende mal lieber. Hier wird nun viel flaches Terrain gebraucht. Deshalb werden die Berge abgetragen.
Für die Bürgermeisterin von Analaska, Shirley Marquardt, eröffnen sich mit der Ankunft von Shell neue Möglichkeiten. Obwohl sich Öl- und Fischindustrie eigentlich nicht gut miteinander vertragen.
Wir nehmen jetzt immer häufiger an Arktiskonferenzen teil. Wir sind der einzige Tiefseehafen im Norden und Westen Alaskas, der auch im Winter eisfrei bleibt. Wer in die Arktis will, muss durch Dutch Harbor. Seit 6 Jahren ist Shell dort aktiv. Auch Statoil aus Norwegen und Repsol aus Spanien sind in der Tschuktschen und der Beaufortsee aktiv. Shell hat nun schon 2-mal Probebohrungen unternommen. Zuerst kommen sie immer nach Dutch Harbor und warten, bis das Meereis sich dort auf etwa 13 nautische Meilen zurückzieht. Noch staut sich das Eis. Es braucht einen heftigen Sturm in der Arktis, um es wegzuschieben.
Die Bürgermeisterin ist enthusiastisch über alles, was die Wirtschaft in Analaska und Dutch Harbor voranbringt. Fisch, Öl und die zunehmende Schifffahrt in der Arktis. Auch andere sind hier auf Raub aus. Weißkopfadler nisten auf Felsvorsprüngen in Stadtnähe. Die Riesenvögel kreisen am Himmel. Sie kennen keine Scheu. Gelegentlich schweben sie in 50 cm Höhe über der Straße auf der Suche nach etwas Fressbarem, vor allem in Müllcontainern. Neben den Fischfabriken stehen die Wohnheime für die Arbeiter. Die Männer und Frauen wirken müde. Sie tragen meist dunkle Pullover, abgewetzte Hosen und Gummistiefel. Zementfarbener Matsch spritzt hoch, sobald ein Fahrzeug über die ungeteerten Straßen rollt. Nicht nur Amerikaner, auch viele Filipinos und neuerdings sogar Afrikaner zieht es an den gefährlichsten Arbeitsplatz der Welt. Auch sie fischen in der Beringsee. Nach getaner Schufterei, das kann nach Wochen sein, trifft man sich zu einem Bier oder mehreren im norwegischen Rattensaloon. Mit Blick auf eine der Buchten und den schneebedeckten, 2000 Meter hohen, aber meist in Wolken gehüllten Vulkan. Junge Frauen stehen hinter der Theke, die meist jungen Männer an den Tischen. Keiner will in ein Mikrofon sprechen, weil die Fischfirma, bei der sie beschäftigt sind, das nicht gut fände. Donald dagegen, 25 Jahre alt, gibt Auskunft, wenn auch nur zögerlich.
Die Wintersaison ist besser, da fängt man mehr. Die Wellen können dann ziemlich verrückt sein, wenn sie über die Reling stürzen. Wenn man sie rechtzeitig sieht, kann man sich in Sicherheit bringen, aber wehe nicht, dann kann es ganz schön wehtun. Nur wenn jemand ernsthaft verletzt wird, geht es an Land zurück.
Pollack fängt Donald nicht. Der Fisch dient nur als Köder für den edleren Schwertfisch, der heute in umgebauten Körben der einst so erfolgreichen Krabbenfischerei gefangen wird. Lange will Donald ohnehin nicht mehr auf den Aleuten bleiben.
Ich werde sehr glücklich sein, wenn ich eines Tages Dutch Harbor verlasse und nie wieder zurückkehre. Aber schließlich muss man essen, oder? Natürlich geht es ums Geld, aber es macht auch Spaß. Jeder kann diesen Job machen und ich wünschte, mehr Leute hätten Arbeit, wie sie dieser Ort zur Verfügung stellt. Mich faszinieren die verschiedenen Leute. Dabei ist jeder aus dem gleichen Grund hier. Was tun, Geld verdienen und dann geht's wieder zurück zur Familie.
In einer Bucht in Dutch Harbor tummelt sich ein Seeotter. Erst dreht er sich im Wasser um die eigene Achse, dann treibt er entspannt auf dem Rücken, die Pfoten wie zum Gebet vor dem hellen Gesicht gefaltet. Den putzigen Meeressäugern ging es bei Raubzügen im 18. und 19. Jahrhundert buchstäblich ans Fell. In den 1980er Jahren wurden die Königskrabben fast ausgerottet. Den Pollack, der bei uns unter der Flagge Alaska-Seelachs unterwegs ist, gibt es noch im Überfluss in der Beringsee. Aber mit der Klimaerwärmung zieht sich das Eis immer weiter in den Norden zurück und mit ihm der Fisch. Die Bewohner von Analaska mit dem geschäftigen Hafen müssen sich daher vielleicht auf ein neues Szenario im wechselhaften Fischgeschäft vorbereiten.